mit dem kurzfristigen Risikobild sollten wir ableiten, wobei wieder gesagt werden muss, das ist nur eine der Grundlagen von vielen Grundlagen. Die verteidigungspolitische Agenda der nächsten 5 Jahre mit den Streitkräften, die wir haben.
Das Ende einer alten Ordnung wird durch den Beginn einer neuen Ordnung ersetzt. Und genau diese neue Ordnung scheint dominiert zu werden von den sich selbst nennenden Großmächten USA, Russland und China.
Selbst Großmächte brauchen einen Rechtsrahmen, um ihre Interessen durchzusetzen und um Situationen bzw. Eskalationen zu vermeiden, die ihnen schaden würden. Und das wird sich auch nicht ändern.
Wir sind hierzu aufgerufen, in Europa ein Höchstmaß an Autonomie zu erzielen und damit auch verbunden die europäische Verteidigungsindustrie in die Höhe zu fahren.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Die Welt steht Kopf. Das möchte man meinen, wenn man überall die aktuellen Medienberichte sieht. Doch was ist da los? Gilt jetzt das Recht des Stärkeren? Stehen wir womöglich am Beginn des Dritten Weltkriegs? Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der dritten Staffel des Bundeswehr-Podcasts Hergehört. Mein Name ist Ute Axmann und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Zum Abschluss dieser Staffel bringen wir ein besonders interessantes Thema, das Risikobild 2026. Meine Gesprächspartner heute sind der Leiter der Direktion Verteidigungspolitik und internationale Beziehungen, Generalmajor Magister Ronald Wartog, der Leiter des Referates Verteidigungspolitik und Strategie, Oberst Dr. Bernhard Richter, und die Juristin bzw. Völkerrechtsexpertin Magistra Alexandra Ducker. Alle aus dem Verteidigungsministerium. Herzlich willkommen, danke, dass Sie heute hier sind.
Hallo.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Herzliches Grüß Gott und danke für die Einladung.
Vor kurzem wurde in einer eigenen, gut besuchten Veranstaltung das Risikobild 2026 der Öffentlichkeit präsentiert. Herr Oberst, was ist ein Risikobild eigentlich? Ist das ein Dokument, eine Grafik oder ein Prozess?
Es ist alles drei. Es ist sowohl ein Dokument, wo zur Veranschaulichung Grafiken enthalten sind, und dieses Dokument beruht wiederum auf einem sehr umfangreichen Prozess strategischer Vorausschau.
Welche Datenquellen fließen da ein?
Ja, wir haben auf der einen Seite ein sehr umfangreiches Expertennetzwerk, das es unterstützt. Auf der anderen Seite arbeiten wir mit herkömmlicher hermeneutischer Analyse aus Open-Source-Quellen von Thinktanks, wissenschaftlichen Zeitschriften und anderen sicherheitspolitischen Papers. Und weiters haben wir das Foresight Cockpit, eine Softwareplattform, die uns da unterstützt, die neben vielen anderen Funktionen eine Menge an Informationen enthält.
Das heißt, es gibt sehr viele Datenquellen. Wie werden dann die Risiken bewertet? Wer macht das? Geht es da nach einer Eintrittswahrscheinlichkeit oder strategischer Bedeutung?
Die Risiken bewerten einmal mit Masse mein Team und ich. Auch hier werden wir aber wieder von Experten unterstützt bei Risiken, wo wir jetzt einmal nicht so eine große Expertise haben. Ich nenne hier als Beispiel die sozioökonomischen Risiken, wo wir von Wirtschaftsforschungsinstituten, Experten aus der Wirtschaftskammer unterstützt werden. Wir bewerten die Risiken dann einmal nach Eintrittswahrscheinlichkeit und deren Auswirkung auf österreichische Sicherheit. Aus diesen beiden Variablen leiten wir einen sogenannten Relevanzindex ab. Und dieser Relevanzindex wird dann ebenfalls bewertet im Foresight Cockpit und dann in diese Grafik übertragen, genau diese Radargrafik, die Sie alle kennen.
Und wie oft wird das aktualisiert?
Naja, es kommt darauf an, das kurzfristige Risikobild, von dem wir da jetzt sprechen und das auch letzten Montag präsentiert wurde, wird einmal im Jahr aktualisiert oder jährlich mit einem Ausblick von circa 1 bis 2 Jahren. Und wir haben dann noch ein langfristiges Risikobild, das einen Beobachtungszeitraum von 10 Jahren hat, das wir planmäßig alle 5 Jahre überarbeiten, außer es geschehen sehr wichtige einschneidende Ereignisse, wie zum Beispiel der Beginn des Ukraine-Krieges. Da mussten wir nach 2 Jahren im Prinzip das Risikobild, das langfristige, vollkommen neu überarbeiten und auch neu bewerten, da sich hier die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen signifikant geändert haben.
Was macht man dann mit dem Risikobild? Wer bekommt das?
Naja, das Risikobild wird einmal bei uns ins System eingespielt. Grundsätzlich ist es so, dass das Risikobild oder beide Risikobilder unterschiedliche Funktionen haben sollten. Während das langfristige Risikobild eine der Grundlagen langfristiger Streitkräfteentwicklung sein sollte, sollten wir aus dem Risikobild, dem kurzfristigen Risikobild, die verteidigungspolitische Agenda ableiten. Das heißt jetzt einmal vereinfacht gesagt, mit dem kurzfristigen Risikobild sollten wir ableiten, wobei wieder gesagt werden muss, das ist nur eine der Grundlagen von vielen Grundlagen, die verteidigungspolitische Agenda der nächsten 5 Jahre mit den Streitkräften, die wir haben. Während das langfristige Risikobild als eine von vielen anderen Grundlagen dienen soll zur längerfristigen Streitkräfteentwicklung.
Jetzt wissen wir, was ein Risikobild ist. Herr Generalmajor, so im Überblick, was sind denn so die Top-Risiken, die uns in der nächsten Zeit erwarten? Welche globalen Trends prägen das diesjährige Risikobild?
Wir haben das Risikobild 2026 bewusst unter den Titel gestellt, Ende der Ordnung, um gleichzeitig auch die Antwort dazu zu liefern. Das heißt, wir sind derzeit gezwungen zur Kenntnis nehmen, dass das Ende der regelbasierten liberalen Weltordnung, auf die wir uns jahrzehntelang verlassen konnten, keine Zukunftschancen offenkundig mehr in sich beinhaltet. Das heißt aber gleichzeitig, das Ende einer alten Ordnung wird durch den Beginn einer neuen Ordnung ersetzt. Und genau diese neue Ordnung scheint dominiert zu werden von den sich selbst nennenden Großmächten USA, Russland und China. Was meine ich damit? Das heißt, dass das Ende der regelbasierten Weltordnung zum Beispiel bedeutet, keine Achtung mehr der Satzung der Vereinten Nationen, ein Abgehen und Negieren von Menschenrechten, des Völkerrechts, das Ende einer freien Meinungsäußerung, das Abgehen vom Verzicht auf die Anwendung militärischer Maßnahmen zur Umsetzung politischer Ziele. Alle diese Indikatoren weisen darauf hin, dass wir uns nicht mehr auf diese sogenannte regelbasierte Weltordnung verlassen können. Und davon abgeleitet sind auch die anderen Top-Risiken zu nennen, wie wir sie auch beim Vortrag erst am Montag dargestellt haben. Das heißt, der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns natürlich massiv weiterhin und es sind enorme Anstrengungen erforderlich, um Europa, welches als erstes gefährdet ist in diesem Zusammenhang, auf einen Level zu bringen, dass wir eine eigene Verteidigungsbereitschaft bis zum Jahr 2030 erzielen. Genauso zu nennen ist das zunehmende unilaterale Vorgehen der USA in diesem Zusammenhang, die offenkundig gemäß dem Grundsatz, das Recht des Stärkeren zur Anwendung zu bringen, sich nicht mehr auf ihre partnerschaftlichen Beziehungen verlässt, sondern im Gegenteil diese bewusst konterkarieren möchte. Es stellt sich die Frage, ob die USA zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch als Partner bezeichnet werden kann oder ob sie nicht mittlerweile als sogenannter Akteur einzustufen ist, der sich nicht auf Abmachungen mit Partnern bezieht. Der Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten und Afrika stellt ebenso eine große Bedrohung für uns dar, die mittlerweile übersehen wird. Alle Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten, sei es derzeit im Gazastreifen, im Iran mit der Bürgerrevolte, im Sudan und im Jemen, alle diese Maßnahmen führen dazu, dass die Gefahr einer gesteigerten Migration Richtung Europa und damit auch Richtung Österreich noch stärker sich ausprägen wird. Ein weiterer ganz entscheidender Punkt ist das Risiko Schwächung der EU-Integration. Es wird bewusst von Akteuren wie vor allem Russland und China versucht, eine Schwächung der europäischen Integration herbeizuführen. Allerdings nicht mit dem Ziel, dass es weitere Staaten dazu drängt, gemäß Brexit der Briten ebenfalls aus der EU auszuscheren. Nein, sie sollen vielmehr drinnen bleiben in der EU, weil nachdem die Bestimmungen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik einstimmig herzustellen sind in der EU, eröffnet das viel mehr Möglichkeiten, indem einige Staaten dazu neigen, bereits Entscheidungen der EU bewusst zu blockieren. Ich muss in diesem Zusammenhang die beiden Staaten Ungarn und Slowakei nennen, die auch nicht willig sind, die beschlossenen Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten. Ein weiterer ganz entscheidender Punkt sind natürlich Cyberattacken. Cyberattacken betreffen Europa und Österreich täglich auf permanenter Basis. Wir sind derzeit allerdings noch in der Lage, mit unseren Abwehrkapazitäten dafür zu sorgen, dass diese Bedrohung von der Öffentlichkeit noch nicht so drastisch wahrgenommen wird wie in anderen Staaten. Ich darf in diesem Zusammenhang nur daran erinnern, dass Flughäfen bereits in Europa gezielt durch Cyberattacken angegriffen wurden, um sicherzustellen, dass hier der Flugverkehr lahmgelegt wurde. Auch erinnern wir uns an das erst kürzlich stattgefundene Attacke auf das Versorgungssystem in Berlin in Deutschland. Und dann kommt natürlich noch ein wesentliches Risiko dazu, nämlich jenes der kognitiven Kriegsführung und der Desinformation. Hier soll als Maßnahme der hybriden Kriegsführung erzielt werden, dass die Resilienz eines Nationalstaates unterminiert wird und die Bevölkerung nicht mehr auf alle Maßnahmen der Republik Österreich vertraut, sprich, dass wir noch widerstandsfähig und abwehrbereit sind.
Das Ende der Ordnung. Frau Magister Duka, wie geht es einer Juristin, wenn sie sieht, dass Völkerrecht und Rechtsstaatlichkeit eigentlich alles offenbar zur Disposition steht?
Ja, es ist natürlich so, dass man sich wünscht, dass das Völkerrecht von allen Staaten geachtet und eingehalten wird, weil das ganz maßgeblich für internationale Ordnung und Frieden wäre. Nichtsdestotrotz muss man, denke ich, etwas realistischer an das Ganze herangehen und sich vor Augen führen, dass überall dort, wo es Regeln gibt, auch Regelverstöße passieren. Ein ganz einfaches Beispiel aus dem nationalen Recht: Diebstahl ist in Österreich verboten und trotzdem passieren jeden Tag Diebstähle. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir deswegen das Strafgesetzbuch nicht mehr brauchen oder dass es nicht mehr gilt. Und ganz ähnlich verhält es sich auch im Völkerrecht, zum Beispiel mit dem Gewaltverbot, das seit 1945 eben die zwischenstaatliche Androhung und Anwendung von Gewalt verbietet. Da gibt es nur zwei Ausnahmen, eben zur Selbstverteidigung oder wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das autorisieren würde. Und seit 1945 wurde halt das Gewaltverbot teils gravierend, teils schon kurz nach Inkrafttreten von Staaten immer wieder missachtet. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht mehr gilt. Und das ist zum Beispiel dadurch erkennbar, dass Staaten unrechtmäßige Gewalt, wenn sie passiert, nach wie vor verurteilen. Und selbst die Staaten, die das Gewaltverbot selbst missachten, bestätigen dessen Geltung. Sie sehen sich nämlich immer gezwungen, sich für ihr Handeln zu rechtfertigen. Das haben wir gesehen, zum Beispiel an der sogenannten Spezialoperation, die Russland vorgegeben hat, in der Ukraine zu führen. Und das haben wir gesehen an der US-Intervention in Venezuela unter dem Vorwand der Bekämpfung des Drogenhandels. Diese Rechtfertigungen sind zwar rechtlich natürlich völlig irrelevant, weil da kommt es rein auf die faktischen Umstände an. Sie zeigen aber ganz deutlich, dass auch diese Staaten nicht glauben, man könne einfach so in ein anderes Land einfallen. Das heißt, das Völkerrecht gilt nach wie vor. Was aber ein Problem ist und eine große Schwachstelle des Völkerrechts, ist die Durchsetzung. Weil es gibt kein Weltgericht, es gibt keine Weltpolizei, die Verstöße ahnden könnte. Wir haben zwar einen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der ist aber die meiste Zeit aufgrund der Vetorechte der fünf ständigen Mitglieder blockiert. Und wir haben den Internationalen Gerichtshof, aber dessen Gerichtsbarkeit ist von vielen Großmächten nicht anerkannt. Und das führt natürlich zu Unsicherheit, das schwächt die Präventionsfunktion und das birgt die Gefahr, dass sich das sogenannte Recht der Stärkeren durchsetzt. Und das kann sicher auch irgendwann dazu führen, dass Staaten anfangen, das Völkerrecht in seiner jetzigen Form und insbesondere auch das Gewaltverbot in Frage zu stellen. Diese Schwachstelle im Völkerrecht ist aber nicht neu. Es stellt sich nur die Frage, ob und wie lange Staaten noch bereit sind, dieses System so mitzutragen.
Bleiben wir beim Beispiel USA, der Aktionismus in andere Länder einfach einzumarschieren. Wie verhält sich das mit der Souveränität der Staaten?
Ja, die Souveränität ist ein ganz grundlegendes Prinzip im Völkerrecht. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass jeder Staat selbst entscheidet, was in seinem Staat passiert. Das heißt auch, dass andere Staaten nicht gegen den Willen eines Staaten sich einmischen dürfen, beziehungsweise ihm auch nichts aufzwingen können. Und der aktionistische Ansatz der USA, den wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, steht natürlich im Spannungsverhältnis zur Souveränität anderer Staaten, weil es ist eben völkerrechtlich nicht möglich, sich in die Angelegenheiten eines anderen Staates einzumischen und so zum Beispiel auch einen Regimewechsel in einem anderen Land herbeizuführen. Und das kann auch nicht durch gute Absichten, was auch immer man darunter verstehen mag, gerechtfertigt werden, weil das Völkerrecht es verbietet einfach gewisse Mittel. Und da gibt es auch keine Rechtfertigungsmöglichkeiten. Denn das wäre auch eine Abwärtsspirale ins Chaos. Weil wenn jeder Staat sein Handeln an einem höchst subjektiven Maßstab rechtfertigen würde, dann wäre jegliche Vorhersehbarkeit und Stabilität dahin. Und das will das Völkerrecht eigentlich gerade vermeiden.
Was ist denn eigentlich erlaubt oder verboten, zum Beispiel bei Cyberoperationen oder Sanktionen?
Ja, also für diese Frage muss man mal ganz grundlegend unterscheiden, in welcher strategischen Situation man sich befindet, ob man im Frieden ist oder im Krieg. Und rechtlich gesehen gibt es da auch nichts dazwischen. Und je nachdem, welche Situation vorliegt, ist ein anderer Rechtsrahmen bzw. sind andere Rechtsnormen anwendbar. Das heißt, wie Juristen so schön sagen, es kommt immer drauf an. Im Frieden zum Beispiel ist die Souveränität anderer Staaten zu achten. Man darf sich nicht in die Angelegenheiten eines anderen Staats einmischen und es ist natürlich das Gewaltverbot zu achten, das heißt die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen einen anderen Staat, außer eben zur Selbstverteidigung oder wenn der Sicherheitsrat das autorisiert, ist verboten. Und natürlich müssen Staaten auch Menschenrechte achten und diese schützen. Im Krieg ist hingegen das primär anwendbare Rechtsgebiet das humanitäre Völkerrecht, auch Kriegsrecht genannt. Und das sieht zahlreiche Bestimmungen zum Schutz von zivilen Personen, von zivilen Objekten vor und versucht einfach insgesamt ein Gleichgewicht zwischen militärischer Notwendigkeit und humanitären Überlegungen zu schaffen. Das heißt, es liegt eine völlig andere Idee dem humanitären Völkerrecht zugrunde als dem sogenannten Friedensrecht und deswegen besteht da einfach ein grundlegender Unterschied.
Wenn man sich die aktuelle Situation in der Welt anschaut, gilt es das Recht des Stärkeren? Ist das so? Ist das Völkerrecht am Ende?
Nein. Also wie gesagt, was man mit Recht des Stärkeren meint, ist ja, dass sich Großmächte über das Völkerrecht hinwegsetzen und das einfach ausnutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Also die ineffektive Durchsetzung des Völkerrechts ausnutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Das kann man zum Beispiel am Beispiel der USA in Venezuela erkennen. Wenn die USA unrechtmäßig in Venezuela interveniert oder in das Land eindringt, dann werden sie danach nicht im Sicherheitsrat sitzen und ihre eigene Aktion verurteilen. Das ist ganz logisch, aber das ist genau die große Schwachstelle, die wir im Völkerrecht haben. Und auch wenn wir noch nicht dort sind und das Völkerrecht nach wie vor uneingeschränkt gilt, kann das natürlich irgendwann zu einem Umbruch führen. Und so ein Umbruch im Völkerrecht wäre zum Beispiel, wenn Staaten zwischenstaatliche Gewalt irgendwann als etwas Akzeptables ansehen würden und nicht mehr verbieten wollen würden. Aber auch dann könnte man wohl kaum vom Ende des Völkerrechts sprechen, weil Völkerrecht gibt es seit der Antike, einfach weil Staaten ein großes Eigeninteresse daran haben. Das heißt, selbst Großmächte brauchen einen Rechtsrahmen, um ihre Interessen durchzusetzen und um Situationen bzw. Eskalationen zu vermeiden, die ihnen schaden würden. Und das wird sich auch nicht ändern. Natürlich ist das moderne Völkerrecht, und damit meine ich hauptsächlich das Völkerrecht seit 1945, nicht vergleichbar mit dem, das in der Antike gegolten hat. Und auch das heutige Völkerrecht wird nicht bis in alle Ewigkeit unverändert bleiben. Die Geschichte zeigt ganz im Gegenteil, dass sich das Völkerrecht vor allem in Krisenzeiten weiterentwickelt. Es ist halt die Frage, ob man hier von einer Weiterentwicklung sprechen könnte, wenn es eigentlich ein Rückschritt ist. Aber es wird sich zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Fest steht, dass das Völkerrecht nach wie vor gilt und dass wir das auch weiterhin nur mit welchem Inhalt bzw. in welcher Art und Weise, das werden Staaten mit der Zeit eben bestimmen müssen.
Das heißt, es ist wichtig, dass man überhaupt ein Regelwerk hat.
Ja, auf jeden Fall.
Kommen wir zurück zum Risikobild. Herr Generalmajor, jedes Jahr wird das Risikobild präsentiert. Was hat sich jetzt diesmal im Unterschied zum Vorjahr verändert?
Generell sind wir gezwungen festzustellen, dass die geostrategischen Verwerfungen weiter zugenommen haben. Das heißt, wir stehen vor einer Situation, in der die Anzahl von Krisen und Konflikte bereits einen Stand erreicht haben, so hoch wie noch nie zuvor. Das ist zum Teil auch geschuldet den bereits genannten Großmächten, die hier durch ihren Einfluss ebenfalls zu einer Destabilisierung beitragen möchten. Und wir haben so zum Beispiel heute schon angesprochen die Position der USA. Wir haben bereits im Risikobild 2019, also unter der Trump 1-Administration, auf dieses Risiko hingewiesen. Das hat uns damals unvermittelt sofort harsche Kritik seitens der offiziellen US-Vertreter eingebracht. Heutzutage tun die das es nicht mehr, sondern bestätigen sogar den eingeschlagenen Weg der Donald Trump 2-Administration. Das hat für uns gravierende Auswirkungen. Wenn wir uns auf die USA nicht mehr als Partner verlassen können, und mit Partner meine ich auch abgegebene Sicherheitsgarantien der USA, dann sind wir gezwungen, unsere eigene Sicherheit noch vermehrt in Angriff zu nehmen und diese sicherzustellen. Es ist doch ganz, ganz schwierig, die Sprunghaftigkeit des US-Präsidenten, seines Charakters in diese Gleichung einzubringen, aber wir sind gezwungen, dies zumindest zu versuchen. Es ist so, dass nicht nur Europa sich auf Sicherheitsgarantien der USA zum jetzigen Zeitpunkt verlassen muss. Ich nenne hier die NATO mit der Beistandsklausel Artikel 5. Es sind auch andere Staaten. Und wir wollen auch nicht den Blick verlieren, dass die Zukunft der Herausforderung im Indo-Pazifik liegt und dort die große Frage gestellt werden muss, ob sich Taiwan noch auf die gegebenen Sicherheitsgarantien der USA verlassen kann oder nicht, nachdem ganz klar ist, Chinas Ziel ist eindeutig die Wiedereingliederung Taiwans nach China und von diesem Ziel wird auch nicht abgekehrt werden. Eine weitere Verschärfung gegenüber dem Vorjahr ist eindeutig die gestiegene Drohnengefahr. Während ich beim letzten Risikobild im vergangenen Jahr noch Einzelbeispiele anführen konnte, wie die Drohnengefahr sich auf Europa auswirkt, so sind diese bereits dermaßen zahllos, dass sie eigentlich zur Standardbedrohung einzustufen sind. Und besonders attraktiv sind in diesem Zusammenhang natürlich Großveranstaltungen. Mit Blick jetzt auf den Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien, aber was Österreich betrifft, natürlich auch mit der Durchführung des Eurovision Song Contests heuer in Wien. Attraktiv deswegen, weil sie dann natürlich von der Weltöffentlichkeit sofort mitbekommen werden. Drohnen zielen darauf ab, in Europa nicht einen militärischen Angriff darzustellen und auch weniger eine Aufklärung zu betreiben, denn Aufklärung gelingt heutzutage natürlich auch bereits ausgezeichnet mit Satelliten. Es geht vielmehr darum, eine Verunsicherung in der Bevölkerung herbeizuführen und ihnen aufzuzeigen, ihr seid nicht mehr sicher. Demgegenüber setzen vor allem die Russen auch eine hohe Anzahl von Drohnen in Europa mittlerweile ein, um damit europäische Staaten zu zwingen, ihre eigene Abwehrmaßnahmen zurückzuhalten, weil sie einen eigenen Bedarf aufweisen und diese Abwehrmittel nicht der Ukraine zur Verfügung stellen, damit diese im Kampf gegen Russland mit einer Luftabwehr nicht im ausreichenden Maß mehr tätig werden können.
Das heißt, Europa steht vor vielen Herausforderungen.
Europa steht vor extrem hohen Herausforderungen, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Und das ist auch ein Unterschied zum Risikobild des vergangenen Jahres. So ist es gelungen, im Frühjahr von 2025 in Europa zwei entscheidende Dokumente herauszugeben. Das eine ist das sogenannte Weißbuch für die Verteidigung, das letztendlich jetzt auch mit einem Programm unterlegt wurde, das sich nennt EU Preparedness 2030. Damit soll sichergestellt werden, dass die EU bis zum Zeitraum 2030 einen Höchstmaß selbstautonom zur Verteidigung Europas befähigt ist. Das zweite Dokument ist die Resilience, die Preparedness-Strategie der EU, die darauf abzielt, die Nationalstaaten in ihrer Resilienz zu stärken. Und ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass Resilienz per se, das heißt die Widerstandsfähigkeit eines Staates, eine nationalstaatliche Aufgabe ist. Das heißt, jeder EU-Staat, jeder europäische Staat ist hier aufgerufen, unter Anleitung und auch mithilfe der EU ihre eigene Widerstandsfähigkeit so zu erhöhen, dass hybride Maßnahmen letztendlich nicht jene Wirkung entfalten, die von feindlich gesinnten Akteuren gerne gewünscht wäre.
Herr Generalmajor, welche Risiken werden denn oft unterschätzt?
Hierbei darf ich an erster Stelle nennen den Bereich der Desinformation als Teil der hybriden Kriegsführung. Uns feindlich gesinnte Staaten setzen bewusst alle Maßnahmen ein, um eine Desinformation in den Internetmedien und dergleichen herbeizuführen, um damit die Bevölkerung von ihren Absichten zu überzeugen, beziehungsweise gesetzte Maßnahmen von Staaten zu konterkarieren. Und ich darf in diesem Zusammenhang auch erwähnen, wenn zum Beispiel ein sicherheitspolitischer Dialog in einem Format im Internet eröffnet wird von Medien, dann muss man sich darauf vorbereiten, dass Antworten, die hier dann im Format gegeben werden, nicht immer ein klarer User ist, vielleicht mit einem österreichischen Namen, sondern dass hier dahinter bewusst gezielte Aktionen gesetzt werden, um eine Desinformation weiter voranzutreiben. Ein weiteres Risiko habe ich bereits genannt, das ist derzeit noch die eklatante Abhängigkeit Europas von den strategischen und militärischen Möglichkeiten der USA. Wir sind hierzu aufgerufen, in Europa ein Höchstmaß an Autonomie zu erzielen und damit auch verbunden die europäische Verteidigungsindustrie in die Höhe zu fahren. Es scheint mir derzeit, dass in manchen Staaten diese Bedeutung der eigenen europäischen Verteidigungsindustrie noch massiv unterschätzt wird. So darf ich daran erinnern, wir sind noch in einer hohen Anzahl auch von militärischen Gütern der USA abhängig, aber gerade das bereits angesprochene unilaterale Vorgehen der USA kann dazu führen, dass im entscheidenden Anlassfalle wir diese militärischen Rüstungsgüter nicht mehr rechtzeitig erhalten, obwohl bereits die Beschaffungsmaßnahmen hierzu eingeleitet wurden.
Wir haben soeben das Stichwort Desinformation auch bekommen. Frau Magistra, wie geht das Völkerrecht eigentlich mit neuen Technologien um? Eben zum Beispiel mit KI, Cyberangriffen, autonomen Waffensystemen. Kann man da Schritt halten?
Ja, es gibt unterschiedliche internationale Gremien, in denen Staaten diese Themen diskutieren. Fest steht aber, dass der Einsatz von neuen Technologien in keinem rechtsfreien Raum stattfindet. Also Staaten haben sich bereits darauf geeinigt, dass das bestehende Völkerrecht auf neue Technologien anwendbar ist. Und das bietet sich deswegen an, weil das Völkerrecht nicht primär auf die verwendeten Mittel abstellt oder wie modern die sind, sondern eben bestimmte Verhaltensweisen und Effekte primär reguliert oder verbietet. Und natürlich sind aber die Konzepte und die Regeln des Völkerrechts vor dem Hintergrund kinetischer Handlungsoptionen entstanden. Das heißt, die Aufgabe von Staaten ist es jetzt, sich diesen Rahmen, den wir haben, anzusehen und sich damit auseinanderzusetzen, wie neue Technologien da reinpassen und wo welche Schwelle oder Grenzen zu ziehen sind. Und ein wichtiger Ansatz bzw. ein wichtiger Fortschritt, der hier schon erreicht wurde, ist zum Beispiel, dass Staaten beim Gewaltverbot nicht mehr nur darauf abstellen, ob physische Gewalt angewendet wird, sondern zum Beispiel, dass auch akzeptieren, dass ein Cyberangriff gegen das Gewaltverbot verstoßen kann, wenn er eben in Ausmaß und in den Effekten vergleichbar ist mit einem kinetischen Angriff, der gegen das Gewaltverbot verstoßen würde. Und auch im Hinblick auf KI und den autonomen Waffensystemen gibt es eine Reihe von offenen rechtlichen Fragen, die diskutiert werden. Aber eine gewisse Abhilfe schafft hier die völkerrechtliche Verpflichtung, wonach Staaten neue Waffen, Mittel oder Methoden der Kriegsführung, bevor sie sie einsetzen, auf ihre Rechtskonformität im Einzelfall prüfen müssen. Das ist natürlich keine absolute Garantie, aber es ist ein wichtiges Sicherheitsnetz, vor allem weil wichtige Fragen hier noch nicht beantwortet wurden oder die Regulierung, die Diskussionen noch nicht abgeschlossen sind. Und dass man mit technologischen Entwicklungen nicht Schritt halten kann, liegt vor allem an zweierlei Umständen, nämlich zum einen an der Schnelligkeit der technologischen Entwicklungen und zum anderen an der Natur des Multilateralismus. Man will diese Dinge natürlich möglichst breit diskutieren, mit möglichst vielen Staaten einen möglichst universellen Prozess haben und natürlich, je mehr Staaten man an Bord hat, desto langsamer ist der Prozess. Aus rechtlicher Sicht kann man also fast nur reaktiv tätig werden, aber es macht schon einen Unterschied, wann diese Reaktion erfolgt.
Wie wäre es denn, wenn wir gar kein Völkerrecht hätten?
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich denke, das wäre gar nicht denkbar. Ohne Völkerrecht gäbe es keinerlei gemeinsame Regeln, zum Beispiel auch nicht im Bereich Handel oder Wirtschaft. Und Machtpolitik wäre wahrscheinlich der einzige ausschlaggebende Faktor für alles. Und die Welt wäre natürlich vollkommen unberechenbar. Das heißt, kurz gesagt, es wäre ein Zustand des Chaos, der für alle Staaten und für alle Menschen eine Lose-Lose-Situation darstellen würde. Die Frage, die man sich, denke ich, aber schon stellen sollte, ist, wie wäre es, wenn wir das Völkerrecht in seiner jetzigen Form nicht hätten? Weil es ist natürlich angesichts der rezenten Ereignisse völlig legitim und völlig verständlich zu hinterfragen, wozu haben wir denn das Völkerrecht? Es gibt gewisse Staaten, die sich scheinbar einfach darüber hinwegsetzen können und damit auch davonkommen, jetzt überspitzt gesagt. Und an dieser Stelle möchte ich aber anregen, vielleicht auch mal die Perspektive zu wechseln und zu schauen, wie viel hat uns das Völkerrecht aber in all der Zeit erspart? Und vor allem im Hinblick auf das Gewaltverbot sich vor Augen zu führen, dass mit dem Gewaltverbot ab 1945 der Krieg zum Ausnahmezustand wurde. Davor war er die Regel. Das heißt, man kann sich auch fragen, wie viele Kriege, wie viele Tote hat es nicht gegeben, weil wir das Gewaltverbot hatten? Und vielleicht ordnet man dann das Ganze ein bisschen anders ein.
Um das Völkerrecht zu wahren, was kann man tun? Was kann jeder Einzelne tun?
Ja, wenn Staaten das Völkerrecht, so wie es jetzt ist, wahren wollen, dann sollten sie zum einen eine Vorbildfunktion einnehmen und Glaubwürdigkeit durch Selbstbindung schaffen und zum anderen auch Rechtsbrüche, wenn diese passieren, klar benennen und verurteilen. Das ist nicht nur ein wichtiges politisches Signal, sondern es unterstreicht auch die Geltung des Völkerrechts. Und Staaten können dies unilateral tun oder sie können das als Kollektiv in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen oder der EU tun. Und natürlich, je mehr Staaten da sich zusammenschließen können, je geschlossener das Auftreten ist, desto stärker ist auch das Signal. Und Völkerrecht gilt zwar primär zwischen Staaten, aber es hat definitiv Auswirkungen auf jeden Einzelnen von uns. Und auch umgekehrt lenken gesellschaftliche Forderungen und Werte das Verhalten eines Staats auch im Hinblick auf sein rechtskonformes Handeln und können ihn auch unter Druck setzen. Das heißt, auch die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft über das Völkerrecht denken, kann weitgehende Auswirkungen haben. Und wir haben am Montag bei der Präsentation des Risikobilds gehört, Europa verkauft sich oft unter Wert und müsste das eigentlich gar nicht. Und ich glaube auch, das Völkerrecht wird oft unter seinem Wert verkauft. Und das liegt vor allem daran, dass wir eine unrealistische Erwartungshaltung haben an das Völkerrecht. Das Völkerrecht war nie perfekt, es ist nicht perfekt und es kann auch nie perfekt sein. Aber es ist ein ganz grundlegendes Fundament für internationale Ordnung und Frieden. Und der zweite Punkt ist, unsere Aufmerksamkeit liegt viel zu oft auf dem, was nicht funktioniert, was ja auch irgendwo in unserer Natur liegt. Aber wir vergessen dabei auch sehr oft, auch auf das zu schauen, was funktioniert. Und das ist eben beim Völkerrecht eigentlich die Mehrheit.
Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Herr Generalmajor, wie ist denn die Lageeinschätzung für die Zukunft? Stehen wir am Beginn des Dritten Weltkriegs?
Unser Risikobild 2026 umfasst einen Zeitraum, wie bereits erwähnt, von 1 bis 2 Jahren ungefähr. Und in diesen 1 bis 2 Jahren ist vor einem Dritten Weltkrieg kann derzeit nicht gesprochen werden. Es ist allerdings so, dass dieser Begriff immer wieder in die Diskussion gebracht wird. So darf ich daran erinnern, dass der US-Präsident Trump beim Besuch Zelenskys in Washington im Oval Room ihn mit dem Vorwurf konfrontiert hatte, sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg. Eine langfristige Beurteilung muss in sich beinhalten mögliche Potenziale. Das heißt, es ist so, dass natürlich in Europa bereits Überlegungen und Analysen vollzogen werden, um zu schauen, welche Potenziale und auf welchem Zeitpunkt ist Russland in der Lage, um gegebenenfalls die militärische Aggression noch auf andere Staaten in Europa auszudehnen. Hier sprechen Experten von einem Zeitraum 2029, 2030 oder 2032. Aus diesem Grunde heraus ist ja auch die EU aufgerufen, ihre Verteidigungsbereitschaft bis 2030 sicherzustellen. Eine Auswirkung des Konflikts über die Ukraine hinaus, und das ist ganz wichtig zu betonen, kann definitiv nicht ausgeschlossen werden. Was das zu einem jeweiligen Zeitpunkt dann bedeutet, ob es trotzdem regional eingegrenzt werden kann oder ob diese militärische zusätzliche Aggression dann ein Ausmaß ausnehmen könnte, dass wir dann letztendlich von einem Dritten Weltkrieg sprechen müssen, das ist derzeit noch Stand von eingehenden Risikoanalysen. Eines ist jedoch zu sagen, und wir haben es bereits erwähnt, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Bereitschaft der USA, offenkundig ihre Sicherheitsgarantien einzuhalten, zwingend erforderlich ist, dass wir in Europa unsere eigene Verteidigungsbereitschaft erzielen. Und dabei ist es ganz wichtig, den europäischen Partner Großbritannien mit seinem militärischen Potenzial ebenfalls wieder näher an die EU heranzuführen, da bei einem Wegfall der USA natürlich auch die Komponente eines nuklearen Schirms über Europa möglicherweise in Zukunft in Frage zu stellen ist.
Und was die Zukunft des Völkerrechts betrifft, wie wird es damit weitergehen? Gibt es da internationale Bestrebungen, da etwas zu ändern?
Ja, also es sind ganz bestimmt herausfordernde Zeiten für das Völkerrecht und es werden auch herausfordernde Zeiten werden. Und ich denke, man kann nicht ausschließen, dass es gewisse Veränderungen geben wird. zeichnen sich gewisse Tendenzen ab, dass es wahrscheinlich weniger multilaterale Kooperationen geben wird oder multilaterale Kooperationen in sehr anderen Konstellationen, als wir sie bisher gewohnt waren. Also es liegt zum einen daran, dass die Vereinten Nationen und alle multilateralen Gremien mehr oder weniger momentan sehr geschwächt sind. Also Entscheidungen werden wirklich nur mehr auf Basis von Minimalkompromissen getroffen. Und die USA ist da natürlich richtungsweisend, indem sie kürzlich den Austritt aus 66 internationalen Gremien bekannt gegeben hat. Also da wird sich wahrscheinlich was ändern. Vielleicht wird sich auch inhaltlich was ändern beim Völkerrecht, dass Staaten irgendwann tatsächlich das Gewaltverbot hinterfragen und sagen, sie wollen zwischenstaatliche Gewalt, Krieg wieder normalisieren oder vielleicht zumindest die Ausnahmebestimmungen erweitern. Aber das muss man abwarten. Was aber ganz, ganz wichtig zu betonen ist, dass obwohl wir immer von dem Völkerrecht sprechen, das Völkerrecht eigentlich keine Einheit ist, sondern aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen besteht. Es gibt die Grundprinzipien, die wir eingangs angesprochen haben, wie die Souveränität, das Gewaltverbot. Es gibt das humanitäre Völkerrecht, die Menschenrechte, das Wirtschafts- und Handelsvölkerrecht, das Seerecht, Weltraumrecht und das Recht jetzt eben zum Beispiel in neuen Bereichen wie dem Cyberraum. Und so unterschiedlich diese Bereiche sind, so unterschiedlich gut funktioniert auch das Völkerrecht bzw. die Einhaltung und Durchsetzung des Völkerrechts. Und je nachdem, wie gut etwas funktioniert, desto anfälliger ist es für Veränderung oder nicht. Was aber feststeht, ist, dass das Völkerrecht in irgendeiner Art und Weise fortbestehen wird. Feststeht auch, dass das Völkerrecht nach wie vor gilt. Das ist aber auch schon so ziemlich das Einzige, was feststeht, wie es sich entwickelt und was der Inhalt in Zukunft sein wird, das wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Mhm.
Herr Oberst, ab wann wird das Risikobild 2027 geschrieben?
Ab jetzt.
Ab jetzt. Ja, dann sage ich vielen Dank. Wer die Veranstaltung der Präsentation des Risikobildes anschauen möchte und wer die Publikation dazu lesen möchte, kann beides im Internet herunterladen. Die Links dazu findet ihr dann in den Shownotes. Das war's mit der dritten Staffel von Her gehört. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr ab Ende Februar bei der vierten Staffel mit vielen spannenden Themen wieder mit dabei seid und Her hört.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.